Ein Jammertal haben wir gerade gesungen. So viel Jammertal. Wo bleibt der Trost der ganzen Welt? Nicht Trost für uns je alleine, sondern Trost der ganzen Welt. Und unsere Geschichte versucht, diesen Trost zu finden. Die Flucht nach Ägypten vor unbeschreiblicher Gewalt, Kindermord, keine Selbstverteidigung, nur Angst, Macht, Herrschaft, Gewalt. Wir wissen, die Bibel scheut sich nicht, ihre, unsere gewaltvolle Umgebung zu beschreiben, in der Israel als Gottes Kleinod erwählt wurde. Und ja, es war ein ganz kleines Land. Jesus als weiteres Kind Gottes, von Gott angenommen und sofort bedroht ist. Jesus ein weiteres Kind? Israel ist auch ein Kind? Jesus in paulinischem und unserem Glauben sicher der Erste der Entschlafenen, also der Erste Auferweckte, aber nicht der Erste Sohn. Gott spricht sehr deutlich zu Israel: Ich führe sie an Wasserbäche und auf geraden Wegen, wo sie stürzen, denn ich wurde Israel zum Vater. An anderer Stelle im Psalm 2 gebiert Gott Israel sogar. Gott sprach zu mir: Mein bist du, ich habe dich heute geboren. Nicht nur das, oder ist das vielleicht eine Untertreibung bezogen auf die Sohnschaft? Also vielleicht eher zu dem wurde Jesus nach jüdischem Brauch beschnitten. Erlauben Sie mir einen kleinen Abstecher, denn der 1. Januar ist ja nicht mehr lange hin, an dem die protestantische Kirche, anders als die katholische, noch als Hauptthema die Beschneidung Jesu im Gottesdienst bedenkt, wie sie in unzähligen Gemälden des ausgehenden Mittelalters beschrieben ist. Und sie gehört eigentlich in diese Phase, die Matthäus hier beschreibt, aber sie fehlt bei Matthäus. Lukas beschreibt sie. Dieser Teil der lukanischen Weihnachtsgeschichte wird in der Regel im Gottesdienst leider nicht gelesen. Dabei folgt sie direkt auf die prominente Stelle, nachdem die Hirten bei der Krippe waren. 8 Tage nach der Geburt. Der 24.12. natürlich kein historisches Datum, natürlich eine Konstruktion und so auch der 1. Januar. Aber was für eine? Jesus wird sozusagen markiert, wie man heute sagt, als Jude, mit einem Zeichen, was das jüdische Leben auszeichnet. Und damit beginnt unser christliches neue Jahr. Kaum zu glauben und doch Fundament unseres Glaubens. Das ist kein Ersetzen des Judentums, sondern ein mit hineingenommen werden in die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Zu Beginn des christlichen Jahres die Beschneidung. Grund genug, dem nachzusinnen, Orientierung an der jüdisch-biblischen Ethik zu gewinnen, als Torah, als Tor ins und fürs Leben. Aber nun, was soll es bedeuten, dass die Beschneidung bei Matthäus fehlt? Matthäus, der ja an anderer Stelle sagt, es darf, also an anderer Stelle Jesus sagen lässt, kein Jota der Torah wird vergehen. Und die Beschneidung ist Teil dieser Torah. Also ist es ihm zu selbstverständlich oder ist ihm ein anderer Akzent wichtig? Interessant ist, dass bei Lukas wiederum die Flucht nach Ägypten fehlt. Was machen wir daraus? Das eine ist, immer wieder darüber nachzudenken, warum wir vier Evangelien haben und warum sie nicht einfach historische Wahrheit beschreiben, sondern Aneignung von Geschichte mit einer bestimmten Sicht auf Jesus. In der Literatur gibt es jede Menge Debatten darüber, was jetzt widersprüchlich, was richtig, was historisch sein kann. Das ist keine biblische Frage. Denn weder die Autoren noch die Redaktionen, also es gab ja immer auch Gruppen in Gemeinden, die das dann zusammengestellt haben, sie waren nicht blöd. Sie haben auch nicht einfach Widersprüchliches übersehen, sondern sie haben es stehen lassen, weil sie wissen, dass das wirkliche Leben eben auch widersprüchlich ist. Wie schon im Alten Testament, zwei Schöpfungsberichte. Und vieles, was ungereimt scheint, aber einen polyphonen, einen mehrstimmigen, manchmal bewusst gegenläufigen, also ungereimten Reim ergibt. Als erstes verstehen wir also, dass die Bibel und auch das Neue Testament kein Geschichtsbuch ist. Wobei auch in Geschichtsbüchern nicht immer alles einfach wahr ist, sondern den jeweiligen zeitgenössischen Perspektiven angepasst wird, manchmal bewusst, manchmal einfach so. Es passiert. Das bedeutet auf der Rückseite natürlich nicht, dass die Evangelien einfach unwahr sind. Aber sie haben eine je eigene Perspektive auf das, was geschehen ist, was für sie geschehen ist, was für die Gemeinde, für die sie schreiben, geschehen ist. Wir haben einen unglaublichen Reichtum an mehr Tönen, mehr Polyphonie, die in den unterschiedlichen Melodien uns ihre Verbindung von der Verankerung Jesu im Judentum verstehen lässt. Alle sind ein Dialog mit den anderen jüdischen Stimmen ihrer Zeit und im besten Falle treiben sie uns in der Gegenwart auch in dieses Gespräch, nicht nur mit dem Alten Testament, der hebräischen Bibel, dem Talmud, sondern auch und gerade mit dem gegenwärtigen Judentum und vielleicht besser mit den gegenwärtigen Judentümern, wie es ja auch nicht das Christentum gibt. Aber zurück, ein Jammertal, wo bleibt der Trost? Flucht nach Ägypten und wieder. Matthäus interessiert sich nicht so sehr für die Beschneidung, aber er interessiert sich sehr für die Verbindung zu Geschichte und Gegenwart des Volkes Israel. Flucht nach Ägypten. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Es klingt eine andere Flucht an oder zumindest eine Suche nach Rettung in Ägypten. Die Rettung, die Jakobs Söhne suchen, um dem Hunger zu Hause zu entfliehen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Dort suchten sie ihn, diesen Trost, ganz handfest, materiell, essen und trinken, überleben. Am Anfang dieses Trostes steht in der Geschichte Israels natürlich der Exodus aus Ägypten. Dieser Exodus, der auch christliche Geschichte schreibt, sozusagen. Nicht umsonst erinnern wir in der Taufe an die geteilten Wasser, die Leben und Befreiung ermöglichten und ermöglichen. Das Urdatum Befreiung aus Ägypten, dieses Ägypten und das der Rettung der wirtschaftsflüchtigen Söhne Jakobs nach Ägypten schwingen für die Zeitgenossinnen Jesus natürlich mit, wenn sie Ägypten hören. Sie schwingen mit, wie wir, wenn wir Ägypten als christliche BibelleserInnen hören. Jakob wollte nicht, dass sie des Hungers sterben. Ja, sie durften nach den Verheißungen gar nicht des Hungers sterben, denn sie bildeten die 12 Stämme Israels. Sie hatten sich schuldig gemacht, die Söhne Jakobs, an ihrem Bruder Josef, der sie nun rettet, der ganz Ägypten rettet, weil er träumt und Träume deuten kann. Rettung vor Unterdrückung, Befreiung, aber auch die Rettung der schuldig gewordenen. Dieses Ägypten ist für die Bibel und deshalb auch für uns keine Nebensache. Denn in wundersamer Weise zieht es auch die politische Flüchtlingsfamilie Josef, Maria und Jesus nach Ägypten, das nackte Leben zu retten. Dahin, wo die Geschichte Gottes mit Israel ihren Anfang nahm. Die Geschichte von der Rettung aus der Sklaverei und dem Überleben des jüdischen Volkes. Aus diesem Volk kommt das Kind, das sie dabei haben. Jesus, ein jüdischer Junge, ein Baby. Ein biblisches Prinzip ist, Geschichten miteinander zu verschränken. Etwas hochtraben könnten wir es mit dem jüdischen Geschichtsphilosophen Walter Benjamin sagen, ein Tigersprung in die Arena der Geschichte. Ein Tigersprung, der deutlich macht, welche Verbindung es zwischen Geschichte und Gegenwart gibt. Konstellationen von Vergangenem und Gegenwärtigem sichtbar macht, um das Heute zu verstehen, so wie wir versuchen, durch die Welt der Bibel das Heute zu verstehen. So geht es uns auch, wenn wir die Fluchtgeschichte Jesu lesen, als Rettungsgeschichte und daraus etwas für das Heute und unser Handeln zu lernen versuchen. Zum Beispiel mit einem heutzutage fast provokativen Satz: Biblisch gesehen ist Migration die Mutter aller Entwicklung. Das gilt für alle biblischen Bewegungen. Die Wanderungsbewegung sind und dabei neue Welten nicht nur entdecken, sondern auch mit den alten Erfahrungen verbinden. Geschichte und Gegenwart ins Gespräch zu bringen, ja, das wollen alle Evangelien, alle Schreiber jener biblischen Geschichte, sei es Altes oder Neues Testament. Einen Tigersprung in die Arena der Geschichte, um die Gegenwart zu erhellen, Licht ins Dunkel zu bringen, Hoffnung zu schöpfen aus altneuen Tagen. Dazu braucht es manchmal auch Träume. Träume im Erzählen, Wachträume, Nachtträume. So wie Josef, das ist interessant, ich verwechsel das, so wie Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verschleppt wurde, ein Träumer war, was ihm nicht nur Beifall eingebracht hat. Und so träumt Josef, der Adoptivvater Jesu, allein in unserer Geschichte dreimal. Und er träumt nicht nur, sondern er nimmt diese Träume auch ernst. Jedes Mal steht er auf und nimmt einen neuen Weg, einen neuen ungewohnten Weg, den Gott ihm gewiesen hat. Ungewohnte Wege geht auch Gott mit dieser Welt. Erst die Erwählung Israels, dieses unendlich kleinen Flecken auf der Landkarte, schon da die Ohnmacht, das Schwache, in dem die Kraft Gottes leben und sich zeigen will. Nicht im Stiefel des Soldaten, sondern im Windhauch, in der Verletzlichkeit. Ich glaube, deshalb ist das Wort Gottes in einem jüdischen Kind erneut zur Welt gekommen. Gott hat sich ganz bewusst diesen jüdischen Jungen ausgesucht, um uns zu befreien aus aller Gleichgültigkeit und Hartherzigkeit, aus dem selber Schuld oder geht mich doch nichts an oder dem bringt ja sowieso nichts, aus dem Abschieben aller Verantwortung auf die da oben. Diese Sätze sind ja auch in allen Abwandlungen nicht immer unverständlich, aber in der Regel falsch. Diese Geschichte, dieser Tigersprung in die Erfahrungswelt Israels und das, was wir davon erinnern, weckt Hoffnung auf Zukunft. Lässt uns träumen, öffnet geschlossene Türen. Hätten wir eine weitere Strophe des Liedes gesungen, schließt auf, wo Schloss und Riegel für. Denn der Heiland reist die Himmel auf. Diese Geschichte der Heiligen Nacht und dem, was folgt. Dieser Jesus lässt uns in der Nacht nicht allein und belebt die Sehnsucht, so zu werden, wie Gott mich meint, wissend, dass ich mich auch immer wieder verfehle. Aber auch zu uns ist gesagt, wie zu allen Kindern Israels, du bist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Damit wir wie die Kinder werden, denen das Weinen der Welt in der Seele wehtut. Träume ernst nehmen, aufstehen, so wie Josef und Maria. Uns verletzlich machen, uns berühren lassen von dem Elend und mittrauernd um die Opfer der Geschichte. Denen widerstehen, die an Gewalt glauben. Und ich muss es auch hier sagen, auch jenen, die vergewaltigen und sengen und brennende Hamas für Widerstand halten. Denen, die widersprechen, die glauben an das, alles gehört uns. Runter vom Sofa und eintreten für die, die bei uns wieder bedroht werden, weil sie Juden sind. Eintreten auch für die, die für Judenfeinde per se gehalten werden. Aber auch jenen entgegentreten, die Juden zu Feinden machen. Und all jenen, die selbstgewiss anderen das Wandern, hört sich schon anders an als Migrieren, grundsätzlich verbieten wollen. Dem jüdischen Kind Jesus, dem Gesalbten, ja, Gott, haben wir es zu verdanken, dass auch wir uns wie Kinder des Gottes Israels nennen dürfen. Erwachsene Kinder, die zu Gott gehören und ohne die Gott nicht sein will. Das ist die große Verheißung vom Exodus bis zum Christfest, auch noch am Sonntag danach und das kommende Jahr und das ganze Leben. Amen.